Willkommen zur 15. Ausgabe von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Heute eine Sendung zu einem Thema, das mir selbst auch nicht ganz fremd ist, nämlich zum Thema Sammelleidenschaft. Wir wollen heute mit euch über ein Thema reden, was fast so alt ist wie der Fußball selbst. Das Thema Sammeln. Sind Sammler gaga? Verelenden sie? Was sagt ihr soziales Umfeld? Ein ganz, ganz brisantes Thema teilweise, denn manche Leute führen wirklich auch ein sehr bizarres Leben dadurch, dass sie sammeln. Wir wollen also mit euch dazu telefonieren unter 0221 56789 112 zum Thema Sammelleidenschaft. Was sammelt ihr? Was hat es für Auswirkungen? Ismet, kannst du bitte kommen, mal die Trikots hier kurz... Ismet, ist das? Ismets rechter Arm. Ismet, guck mal kurz in die Kamera, damit deine Freunde glauben, dass du das wieder bist. Hallo, Ismet. So, wir wollten also über Sammelleidenschaft reden. 0221 56789 112 ist die Telefonnummer dazu. Und wir wollen aber nicht nur über Sammelleidenschaft reden, sondern wir reden auch, das ist jetzt Ismets anderer Arm. Ismet, guckst du auch mal kurz in die Kamera 4, damit, da? Ja, Ismet. So, über das Thema Quiz wollen wir auch reden. Wir haben ja letzte Woche ein sehr erfolgreiches Quizspiel begonnen. Wir werden das in dieser Woche fortführen und es gibt wieder jede Menge Devotionalien zu gewinnen, die ja auch irgendwie zum Thema Sammelleidenschaft passen. Ich will mal nur einige zeigen. Ich hoffe, Frank drüben in der Regie kann das alles so gebührend einfangen. Zum Beispiel werde ich mich trennen von den Original-WM-Maskottchen von 1974, Tipp und Tap. Die haben wir dabei. Oder auch passend dazu die Single zur WM74, Fußball ist unser Leben. Wir haben einige Gewinne, die es letztes Mal schon nicht geschafft haben, unter das Volk gebracht zu werden. Wir haben die komplette Box Money der Libero mit allen Folgen. Wir haben ein Zeiglerbuch, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Wir haben das Original Premier League Sammelalbum von 2001 mit allen Stickern und einiges andere mehr. Also wenn ihr uns jetzt anruft, dann könnt ihr vielleicht den netten Leuten an der Hotline sagen, ich möchte zum Thema Sammelleidenschaft anrufen oder ich möchte nur beim Quiz teilnehmen. Das also sind die beiden wichtigen Bestandteile dieser Sendung. Wir wollen mal mit dem einen Thema schon anfangen, mit dem Thema Sammelleidenschaft. Ich habe ja schon gesagt, es hat viel mit schrulligen Typen zu tun, mit verelendeten Menschen, die oft ein verarmtes soziales Umfeld haben, die auch von ihrer Umwelt manchmal nicht ernst genommen werden. Wir wollen einfach mal uns einem Sammler widmen, um zu schauen, ob das alles, diese Klischees auf sie zutreffen. Wir waren in Gelsenkirchen bei Hennes und bei dem sieht's so aus.
Guten Abend, Arndt. Ich heiße Hans-Otto Thiele und bin seit 30 Jahren Autogrammkartensammler. Meine Freunde nennen mich Hennes. Autogrammkartensammler bin ich geworden durch die ZDF-Hitparade. Ich habe circa 35.000 Autogrammkarten vom Fußball. Man muss den richtigen Moment abwarten. Aber im Grunde ist man Einzelkämpfer. Das sind Karten von Kräuter Fürth aus der Saison 2001-2002. 5 Karten mit dem Motorrad und Rachid Azouzi mit dem Fahrrad. Bei Werder Bremen klappt das. Natürlich bei FC Bayern München klappt das natürlich nicht. Marc van Bommel zum Beispiel, das ist eine mittlere Katastrophe. Das ist schon ein bisschen krankhaft. Die brauche ich für meine Sammlung und nicht für eBay, wie er meint, zum eBay verkaufen. Da kriege ich einen Hals, da können die explodieren. Das sind auch Autogrammkarten von Bayern München von 2007, 2008, die der FC Bayern München mir geschickt hat. Aber leider sind das gedruckte Autogramme. Zur Not kann man auch mit Parfüm versuchen. Mit Parfüm kriegt man jede Autogrammkarte wieder sauber. Oh, it feels so good. Autogramm nicht mehr vorhanden. Und zum Schluss gibt's die Autogrammkarte von Ernst Miedendorf nächste Woche zu gewinnen.
Ja, Hennes, da sagst du was. Ernst Miedendorf, auch eins der Themen dieses Wochenendes. In Bielefeld gibt es viele Turbulenzen nach der erneuten hohen Niederlage auswärts der Arminia bei Borussia Dortmund am Freitag. Und die setzen manches, was Ernst Miedendorf gesagt hat, in ein völlig neues Licht. Er hat ja uns vor wenigen Wochen mit dieser Feststellung hier begeistert.
Wie lange ich in Bielefeld Coach bin, ich glaube, entscheide ich.
Ich glaube, entscheide ich. Das war die richtige Wortwahl. Denn heute melden Zeitungen, dass die Trennung bereits beschlossene Sache ist. Morgen soll sie dann angeblich offiziell verkündet werden. Interessant ist übrigens, was Ernst Middendorp heute noch einer Zeitung gesagt hat. Und zwar klingt das nicht mehr so, als wenn er sich noch sehr viel Hoffnung macht auf einen Verbleib. Er dementiert zwar, dass es eine Trennung geben wird, sagt aber auch, wer hat denn das Arminenherz? Herr Saftig etwa? Frank Geideck hat es, ich habe es, Kauf, Böhme auch und die anderen verpissen sich. Das ist eine wackelige Basis, um bei Arminia weiterzuarbeiten. Falls also Ernst Middendorp zuguckt, nächstes Mal ein bisschen diplomatischer formulieren. Interessant ist aber auch so seine Erfolgsrezepte, die ja dann am Ende doch nicht mehr so richtig gezogen haben, die aber vielleicht auch ein bisschen zu hinterfragen sind, wie zum Beispiel das hier.
Wenn man ein Rezept hat, wo man den Käsekuchen macht und 14 Wochen der Käsekuchen den Konsumenten nicht geschmeckt hat, beziehungsweise dort keine Freude aufgekommen ist, dann ist es normal, dass man kann den Kuchen nicht verändern, aber man kann am Rezept was tun.
Das ist ein Satz, den ich nie verstanden habe. Man kann den Kuchen nicht verändern, aber am Rezept was tun. Wozu, wenn man dann den Kuchen eh nicht verändern will? Das hat also alles nicht so hingehauen in dieser Saison in Bielefeld. Vielleicht wird's anders mit einem anderen Trainer oder es gibt morgen doch noch die sensationelle Wendung und Ernst Middendorp entscheidet selbst, dass er bleibt.
Wie lange ich in Bielefeld Coach bin, ich glaube, entscheide ich.
Ja, wir wollen jetzt entscheiden, mal wieder zum Thema Sammelleidenschaft zu kommen und wir telefonieren mit jemandem, der, glaube ich, mit diesem Thema schon sehr, sehr lange zu tun hat. Das ist Bernd aus Düsseldorf. Grüß dich, Bernd.
Hallihallo.
Hallo, du bist auch so ein richtiger Vollblutsammler.
Kann man sagen. Eigentlich bin ich ja nur Fortuna-Fan gewesen, aber vor 10 Jahren hat mich dieses Hobby ereilt.
Wie denn? Wodurch ereilt einen das?
Ja, indem man bei einem Freund sieht, dass der Stadionhefte in Klarsichtfolien abheftet und man sich auf der Heimfahrt überlegt, warum man das nicht auch machen kann.
Aber ich habe ja eben schon gesagt, ich meine, ich spreche ja nicht als Außenstehender, ich sammle auch jede Menge Kram. Man ist ein bisschen gaga, ist man, ne?
Ein wenig schon. Man versucht es irgendwie aus der Familie fernzuhalten. Also ich bin verheiratet, habe 4 Kinder.
Ja.
Und das ganze Haus besteht ohne Fortuna, nur ein Zimmer halt. Ist etwas voll damit.
Ach so. Und wie nimmt dein Umfeld das Ganze wahr? Also sagen die, das ist ein Spinner, das soll der mal ruhig alleine machen? Oder sind sie ein bisschen stolz auf dich? Oder sagen sie, ich möchte damit nichts zu tun haben?
Also geguckt hat wohl jeder mal. Was die aber denken, sagen sie, glaube ich, alle nicht.
Du kannst ja mal eben kurz so ein bisschen zusammenfassen. Was sind deine Sammelgebiete? Sind es nur Stadionhefte? Ich glaube, mittlerweile ist was dazugekommen.
Also es sind die Stadionhefte und die Eintrittskarten von Fortuna, seitdem die dann irgendwie mal Ligafußball spielen.
Ja.
Und später bin ich dann noch dazu übergegangen, Festschriften von Vereinen zu sammeln, die aber mindestens älter als 50 Jahre sind. Und eben alles, was mit Ex-Spielern von Fortuna, Paul Janes, Ernst Albrecht, Jus Kowiak zu tun hat.
Ernst Albrecht, der ja auch mal Ministerpräsident von Niedersachsen wurde dann später. Aber du hast diese Sammlung jetzt seit 10 Jahren dann weiter vorangetrieben. Was sind denn so die Wege, auf denen du dir seltenes Zeugs beschaffst?
eBay, Auktionen, private Kontakte. Bei Fortuna selber geht es ja noch relativ familiär zu. Da kann man noch mal alte Spieler fragen, die noch leben oder über den Verein gehen. Und eben halt auch im Internet gibt es über stadionheft.de eine Plattform, wo sich halt so schuldige Menschen wie ich dann mal treffen.
Bernd, wir können vielleicht kurz auf deine Internetseite sagen. Du hast eine eigene Website zum Thema.
Ja,
und zwar?
www.fortunafamily.de.
Fortunafamily.de, da kann man sich informieren, was du so alles sammelst. Ich danke dir und viel Glück weiter beim Sammeln, auf dass die Sammlung weiter wächst und gedeiht.
Alles klar.
Mach's gut, Bernd. Tschüss. Und wir telefonieren mit Markus aus Rostock. Der ist Fan von Hansa Rostock und sammelt aber nicht nur Sachen, die mit Hansa zu tun haben, oder doch?
Ja, mäßig, ne? Grüß dich erstmal, ne?
Grüß dich. Markus, was sammelst du genau?
Ja, Eintrittskarten so, was regionmäßig angeht.
Mhm. So. Regionmäßig?
Ja, so, was man mitmachen kann, was macht man mit, ne?
Ja.
So, MV-Kreis.
Ja, du hast um die 300 Eintrittskarten von Hansa Rostock?
Ja, so... Amateurfußball, Verbandsliga, drum und dran.
Ja, bei wie vielen der Spiele warst du selbst? Oder sammelst du?
Ja, alles, was mitgemacht wird, ne?
Ja. Es ist ja schwer zu erklären, warum man für eine Sache entflammt ist. Aber was ist für dich das Spannende am Eintrittskartensammeln?
Mal Fußball gucken, einfach bloß so Langeweile. Mal hingucken da, wer da spielt und wie es ist, ne?
Ja. Und das Interessante ist bei dir wirklich, wie du gesagt hast, regionabhängig. Also du sammelst auch nicht nur erste Liga, sondern es kommen dann auch durchaus untere Ligen dazu.
Ja, bis zur Verbandsliga abwärts.
Ja. 800 hast du ungefähr insgesamt. Was schätzt du, wie bist du da so in der Deutschlandliga der Eintrittskartensammler? Wo stehst du? Weißt du, was so der Highscore ist im Eintrittskartensammeln?
Schwere Sache, ne?
Ja.
Schwere Frage. Da gibt es bestimmt auch mehr, die haben ein bisschen mehr. Sind ein bisschen heißblütiger im Ruhrgebiet, sag ich mal so. Die sind ein bisschen heißblütiger, die haben ein bisschen vielleicht von alles aufwärts gucken.
Hm.
Ne?
Na gut, ja, Markus, auch dir viel Spaß beim Weitergucken und viel Spaß beim Weitersammeln.
Ja, sicher.
Mach's gut, ne? Angenehme Nacht nach Rostock. Und wir machen weiter mit einem, zumindest für mich jetzt persönlich, etwas unangenehmen Thema. Wir machen weiter mit den Toren aus dem Spiel Hannover 96 gegen Werder Bremen vom gestrigen Samstag, von vorgestern mittlerweile, muss man sagen, wenn ich auf die Uhr gucke. Zumal drei Tore erzielt wurden von Mike Hanke. Das hat er in der Bundesliga noch nie geschafft. Wir schauen uns die drei Tore mal an. Sehen also hier das 1:0. Das 2:0. Und wenn es läuft, dann macht man eben auch noch notfalls das dritte Tor. Also das erste, zweite und dritte Tor. Das Schöne ist, ich muss diese Tore nicht einfach nur zeigen, sondern ich kann mit jemandem telefonieren, der maßgeblich an diesem Sieg der Hannoveraner beteiligt war, nämlich mit Hannovers Torwart Robert Enke. Grüß dich, Robert.
Grüß dich, Jan.
Hallo. Wir haben witzigerweise in Bremen mal vor dem letzten Spiel Hannovers in Bremen gesprochen. Da hast du gesagt, gegen Werder ist immer verhext. Wir spielen da oft gut und holen nie was. Das war dann vermutlich gestern für dich ein richtiger Feiertag.
Ja, es ist ja so, dass man meistens gegen Bremen die Bude voll bekommt. Das war ja gestern auch echt viel anders. Und nur der Unterschied war diesmal, dass wir ein mehr gemacht haben. Und es war natürlich sehr, sehr schön.
Ja, das war ein sehr turbulentes Spiel. Wie hast du es wahrgenommen?
Ich nicht, das weiß ich.
Bitte?
Für uns zumindest war es schön.
Ja, aber es war ein sehr hitziges Spiel. Wie hast du es empfunden aus dem Tor?
Ja, zum Schluss war das ein bisschen hitzig, das stimmt. Auch mit der roten Karte für Almeida, die man wahrscheinlich geben kann. Allerdings denke ich, dass es insgesamt okay war. Es war ein sehr, sehr spannendes Spiel und mit vielen tollen Szenen, mit 7 Toren, mit etlichen gelben Karten, leider auch nur roten. Aber ich denke, insgesamt war es, ja, gerade für neutralen Zuschauer auf jeden Fall ein unglaublich spannendes Spiel und also mir hat Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich ungern drei Gegentore bekomme, aber wenn man denn 4 schießt, ist es auch mal okay.
Wir wollen mal mit dir über ein paar Themen reden, die mit Torhütern zu tun haben. Zum einen über ein Thema, wo du dich jetzt, was die Vereinsinterne angeht, nicht äußern kannst, aber es gibt viel Diskussion um deinen deinen Kollegen Simon Jentsch aus Wolfsburg, der beim letzten Spiel in der Halbzeit ausgewechselt worden ist. Wie würdest du dich fühlen, wenn dir das passieren würde?
Ja, ganz ehrlich gesagt, finde ich sehr ungewöhnlich und finde ich es auch ein bisschen daneben, weil ich denke, man kann ein Torwart auswechseln an einer schlechten Leistung, man kann ihn aus dem Tor nehmen, aber da gibt es zwei Dinge zu sagen. Erstens fand ich die Szene, jetzt war ja kein grober Fehler, es war vielleicht ein Eckball, wo der Simon hätte rauskommen können, das ist schon richtig. Ihn dann aber in der Halbzeit rauszunehmen, denke ich, fand ich sehr unklug. Man hätte es nach dem Spiel auch noch machen können und hätte dann nicht so eine öffentliche Demontage eines Torhüters gehabt, eines erfahrenen Bundesliga-Torhüters. Und das hat mich natürlich ein bisschen gewundert.
Du bist ein sehr diplomatischer Mensch, wenn du dich öffentlich äußerst, deswegen wirst du dich auch nicht vermutlich zu deinen Nationalmannschaftschancen so dezidiert äußern, dass du sagst, ich bin besser als. Aber wenn jetzt die bizarre Situation eingetreten ist, dass die beiden, die dir vor der Nase sitzen, beide nicht spielen, wie siehst du deine Rolle als quasi Kronprinz dahinter, als der Einzige im Dunstkreis der Nationalmannschaft, der wirklich regelmäßig spielt?
Ja, im Moment ist es so, das ist schon richtig. Die Frage ist, wie es denn in der Rückrunde ist, das ist das Entscheidende. Also wenn, ich habe immer gesagt, wenn Jens Lehmann in der Rückrunde Spielpraxis bekommt, wo auch immer, sei es bei Arsenal, sei es bei einem anderen Club, wenn er den Verein wechselt, dann wird er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die EM spielen. Wenn das nicht so sein sollte, und dann wird man sehen, wie sich der Bundestrainer dann entscheidet, weil er hat ja auch gesagt, dass es wichtig ist, Spielpraxis zu bekommen. Aber wie gesagt, das kann man wahrscheinlich dann erst so im Februar, März, April absehen.
Und Robert, zuletzt unser Thema heute lautet unter anderem Sammelleidenschaft. Warst du richtig Fußballfan, der auch Dinge gesammelt hat, oder bist du mehr so über die rein sportliche Sache reingerutscht in die Bundesliga?
Nein, ich habe eigentlich nie großartig gesammelt. Also wir haben ja einen gemeinsamen Freund, den Marc, und du weißt, dass ich erst durch ihn das so richtig mitbekommen habe mit den Trikots. Er hat ja, glaube ich, eine Sammlung von 1000 Trikots oder noch mehr. Ich weiß nicht, ob du die Trikots, die du da hängen hast, die er von ihm geborgt hat.
Nein, das sind schon meine.
Auf jeden Fall ist es so, dass ich ab und zu nur tausche mit den Spielern der Bundesliga. Am liebsten behalte ich meine Trikots eigentlich selber.
Du hast indirekt, du hast unseren gemeinsamen Freund erwähnt, wenn ich ihn richtig verstanden habe, versprochen, dass du irgendwann mal in diese Sendung kommen wirst?
Ich hätte es gerne gemacht nächste Woche. Leider bin ich dann wieder in Portugal und mache ein bisschen Urlaub. Deswegen, wir haben ja schon das Glück, am Freitag in Cottbus spielen zu können. Und am Sonntagabend sitze ich schon in Lissabon und deswegen kann ich leider nicht in deine Sendung kommen.
Aber in der Rückrunde versuchen wir es mal, okay?
Okay, versprochen.
Okay, danke. Robert Enke war das bei uns am Telefon. Dir dann schöne restliche Vorrunde und viel Erfolg in der Rückrunde.
Ja, und Werder Bremen ein Weiterkommen am Dienstag in der Champions League.
Das ist nett, danke dir. Ja. Tschüss, Robert. Wir machen weiter mit Szenen, die auch mit dem Spiel Hannover 96 gegen Werder unter anderem zu tun haben. Es gab diverse turbulente Szenen auf dem Spielfeld. Wir haben sie mal kurz ein bisschen zusammengefasst in dem nun folgenden Clip. Ja, es wurde viel darüber diskutiert, was das alles für turbulente, teilweise brutale Szenen waren. Allerdings, wenn man das vergleicht mit dem, was im Fußball in der Welt so passiert, dann war das eigentlich Pillepalle. Wir schauen mal, was wir hier zum Beispiel vom Kollegen Romario aus Brasilien bekommen haben. Das ist zumindest sportlich konsequent und interessant. Und noch konsequenter wird eine Szene, die wir jetzt sehen, eine Schlägerei eines Spiels zwischen Jamaika und Mexiko. Und das ist schon richtig Folklore, was wir da jetzt zu sehen bekommen. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das mit den Holzlatten erlaubt ist. Ich müssen wir mal, glaube ich, Schiri Lehrwart Eugen Striegel fragen. Wir machen weiter mit unserer Halbzeitpause für die heutige Sendung. Und da haben wir ein Thema rausgegraben, das in den 60er Jahren kurz für hohe Wellen sorgte. Eine super Marketing-Idee eines Getränkeherstellers. Der hatte nämlich angefangen, Bierflaschen zu designen, die dann eng am Design der Fußball-Bundesligisten gehalten wurde. Also die Kronkorken hatten immer ein Vereinslogo. Und dadurch waren diese Bierflaschen interessante Sammlerobjekte. Wir schauen mal, wie das damals aussah.
Heute wählt die fußballbewusste Hausfrau mit der neuesten Tabelle in der Hand aus.
Guten Tag. Ich hätte gerne 5 Flaschen Bayern München.
Ja, Moment. Fünf.
Und 3 Flaschen Alemannia Aachen.
Alemannia Aachen, ja.
Und 2 Flaschen FC Köln.
Oh, das tut mir leid, den füllen wir hier in Düsseldorf nicht.
Haben Sie nicht, dann? Nein. Ja, danke schön, dann.
Vorbei sind auch die Zeiten, wo der durstige Vater der Flasche brutal den Kopf abriss. Es kostete ihn die Liebe seines Sohnes. Nun löst der gütige Vater mit Hilfe eines Markstückes und der Vorsicht eines Philatelisten das kleine Schmuckstück vom schlanken Flaschenhals. Und das dankbare Lächeln seines Kindes ist ihm dafür schönster Lohn. Es erschließen sich der Bierindustrie völlig neue Käuferschichten. Früher liefen unsere Kleinen achtlos am Bierstand vorüber. Heute zieht es sie gerade hierhin mit magischer Gewalt. Dem scharfen Auge des Sportfreundes eröffnen sich ganz neue Perspektiven. Wo früher die Vereinsbrille den Blick rosig färbte, verschließt der praktische Kronkorken heute die Sicht auf alle lästigen Ausblicke. Der Fußball-Kronkorken steht erst am Anfang einer vielversprechenden Entwicklung, aber seine Aktien werden bereits eifrig gehandelt. Sport, Familie und Geschäft sind inzwischen schon so tief davon durchdrungen, dass man seine Erfindung als eine der großen Taten unseres Jahrhunderts bezeichnen darf.
Ja. Das waren Kronkorken, die waren richtig heiß begehrt damals. Komischerweise habe ich so ein Ding noch nie gesehen, also es hat sich anscheinend dann doch nicht durchgesetzt. Wir telefonieren mit Nita, die kommt aus Göttingen. Hallo Nita und ist Fan vom FC Bayern.
Ja, das ist richtig, ganz genau.
Ich grüße dich, was sammelst du denn alles?
Ich sammle von der Zahnbürste über Socken, von der Haarbürste über Briefmarken und Handtüchern und T-Shirt, eigentlich alles.
Das heißt, du hast dann so eine Wohnung, wie man sie sich als Nicht-Bayern-Fan gar nicht vorstellen mag, optisch lieber.
Nee, das würde ich eigentlich nicht sagen, aber die werden, also die Sachen sind ja Dinge des täglichen Gebrauchs teilweise, so Zahnbürste, Haarbürste, Socken und so weiter.
Mhm.
Und ja, und andere Sachen, der Schal und so, der hängt halt über meinem Schreibtisch so, dass ich ihn sehe, aber so ganz extrem ist es nicht.
Okay, aber erzähl mal, wodurch hat es dich denn gepackt? Mit was für einem Gegenstand fing es an und was hat dich dann bewogen zu sagen, jetzt muss ich weitersammeln?
Ich habe, glaube ich, mein allererster Gegenstand war, glaube ich, tatsächlich der Bayern-Schal irgendwann mal. Aber das ist, und dann kam dann in der Schulzeit diese Cola-Dosen hinzu, diese Bundesliga-Cola-Dosen. Da habe ich in der Tat auch irgendwann den Ehrgeiz gehabt, alle zu sammeln, aber Bayern war natürlich die allererste, die ich haben musste.
Mhm. Und wo hört's bei dir auf? Also was sind so die Stücke, die du unbedingt auch suchst, oder kaufst du dir alles, was dir vor die Flinte kommt?
Im Prinzip alles, was mir vor die Flinte kommt. Und also ich muss aber auch sagen, so wenn ich halt irgendwas für finanziell übertrieben halte, dann mache ich das auch nicht. Das ist dann irgendwo so die Grenze bei mir im Moment.
Ich muss jetzt mal eben ganz kurz fragen, in der Regie fragen, ob ich das mal zeigen kann. Nita, guckst du gerade die Sendung? Ja, ne?
Ja.
Wir haben letztes Mal versucht, diese Miro Klose-Figur loszuwerden. Die wollte aber niemand gewinnen. Möchtest du die haben? Er hat aber noch das Werder-Trikot an.
Trotzdem, egal.
Ja? Kriegt die Ehrenplatz?
Okay. Bitte was?
Kriegt die einen guten Platz bei dir?
Na klar, du bist Werder-Fan, wenn ich das richtig sehe, ne?
Ja, aber wie gesagt, wir haben die letztes Mal versucht zu verlosen und es hat aber irgendwie nicht geklappt. Aber wir schicken sie dir dann zu, okay?
Ja.
Und ich sende schöne Grüße nach Göttingen.
Ja, alles klar, super.
Mach's gut.
Danke.
Tschüss, mach's gut. So, und wir kommen an dieser Stelle zu unserem Quiz. Wir haben, wie gesagt, diverse Devotionalien hier noch liegen, die wir letztes Mal entweder noch nicht an den Mann gebracht haben oder die ich jetzt aus meinen Vitrinen und Regalen rausgeholt habe. Und wir telefonieren mit Ismet, der ist Fan von Arminia Bielefeld. Grüß dich.
Hi.
Hi, du heißt auch Ismet?
Ich heiße Ismet, ja.
Ja, okay, wie unser Kamerakind, was wir hier bei uns haben. Du bist auch Arminia-Fan, dann müssen wir dich natürlich auch fragen, was hältst du von der bevorstehenden Trennung von Ernst Middendorf, die sich anzubahnen scheint?
Es scheint mir sehr paradox vor, weil vor 2 Jahren wurde er noch Trainer gewählt und jetzt steht er zum Abschluss bereit und das finde ich ist etwas zu schnell gegangen alles.
Ja, aber das scheint trotzdem vieles nicht in Ordnung zu sein zwischenmenschlich,
ja.
Ne?
Ja, das ist auch am Manager und in der Geschäftsführung dort. Es wird viel geredet in den letzten Wochen und der eine will eine Gehaltserhöhung, der andere auch und naja, jetzt zieht der Trainer zum Abschluss bereit und naja, was soll's.
Warten wir ab, was passiert ist. Du möchtest an unserem Quiz teilnehmen?
Genau.
Okay, dann gucken wir mal erstmal, was ich dir so reinpacke. Wir nehmen mal die beiden WM-Maskottchen von 1974 und mein Buch und alle Folgen von Manni der Libero und fangen mal mit der ersten Frage an und du musst mal raten, wer das hier gesagt hat im Original.
Ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
Ich sage nur ein Wort, vielen Dank.
Oh.
Ein ehemaliger Nationalspieler, groß, blond, kopfballstark, aber weit vor deiner Zeit.
Im Jahre 74?
Nee, später.
Später.
1980 Europameisterschaft.
1980 Europameisterschaft.
Groß, blond, norddeutsch. Mehr kann
Jürgen
ich nicht.
Klinsmann.
Bitte?
Jürgen Klinsmann?
Jürgen Klinsmann ist ja nur im weitesten Sinne norddeutsch. Wenn ich das mal so sagen darf. Nee, leider nicht. Aber wir machen mal weiter. Ismet, ich danke dir. Wir schauen mal, was sich bei deinem Verein weiter tut. Gewonnen hast du heute leider nicht, vielleicht nächstes Mal. Ich schaue mal nach, ob wir noch einen Quizkandidaten haben. Haben wir jetzt gerade nicht, oder, Christian? Quizkandidat wollen wir Arne mal nehmen. Grüß dich, mein alter Kumpel Arne aus Neumünster. Hallo, Arne.
Ja, Mahlzeit, ne?
Hallo, möchtest du denn am Quiz teilnehmen?
Ja, ich glaube, wir können das ja mal testen, ne?
Mach das mal. Die Antwort eben hättest du gewusst?
Ich denke schon, ja.
Und zwar?
Horst Rubesch.
Horst Rubesch wäre es gewesen. Nützt dir jetzt aber nichts, weil du kriegst eine neue Aufgabe. Für die gleichen Gewinne, wir schauen mal nach, was jetzt für ein Satz kommt.
Hallo, ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern.
Wer hat das gesagt?
Das kann ja jeder gewesen sein, ne?
Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ganz besonders meine Eltern.
Hast du einen Tipp für mich?
Ja, hat mal bei deinem Lieblingsverein gespielt.
Ja, was soll ich dir sagen?
Wer hat denn gerne mal einen Spruch rausgehauen und früher bei Werder Bremen gespielt?
Ja, pass auf, dann sag ich mal die Burgsmüller.
Nee, Mario Basler.
Auch gut.
Arne, aber das wolltest du bestimmt sowieso alles nicht haben, was hier bei mir rumliegt.
Doch, ganz vorne liegt was, das hätte ich gerne zurück.
Ach so, das Trikot da unten, kann man mir die Trikots mal zeigen? Nochmal? Und zwar was?
Oh, ich will das gar nicht sehen, du. Da liegt das Ausländer-Trikot.
Das ist aber nicht deins.
Ist das nicht meins?
Nee,
meins hat, glaube ich, Nilsson gekriegt, ne?
Deins, da weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber das ist auf jeden Fall das von Uli Borowka aus dem Spiel gegen den VfB Stuttgart
ja,
damals.
Ja, nee, ich hatte das von Herzog.
So können wir jetzt lange fachsimpeln, Arne. Ich danke dir, es war nett, mit dir zu reden.
Ja, ciao.
Mach's gut, bis dann, tschüss. Und wir haben noch ganz schnell Alexander. Grüß dich, Alexander. Alexander? Alexander? Alexander ist nicht da. Dann kommen wir jetzt zu Erwin Kostel. Ich muss dir mal eben ganz kurz zeigen, der sah und sieht wahrscheinlich immer noch so ähnlich aus. Er hat jetzt nur weniger Haare, können wir ihn mal kurz zeigen. Erwin Kostel, Bundesliga gespielt, unter anderem bei Hertha BSC Berlin, Borussia Dortmund, später Werder Bremen, ganz am Schluss beim VfL Osnabrück in der zweiten Liga, der erste dunkelhäutige Nationalspieler Deutschlands, meines Wissens. Und wir kommen auf Erwin Kostel, weil es diesen interessanten Reportersatz gab, den wir zu ihm entdeckt haben.
Jubelt zwar Kostete, doch der Torschütze war Votova. Kostete im Übrigen sehr farblos. Viel zu steif.
Sehr farblos. Ich weiß nicht, ob man das über einen dunkelhäutigen Fußballer sagen muss. Hat auf jeden Fall nicht so ganz gepasst. Interessant war auch der Name Votova in diesem. Mirko Votova, wer kennt ihn nicht? Später auch langjähriger Bundesligaspieler. Also wir reden mal über Reporterjargon und über Redensarten, die man vielleicht manchmal nicht zu wörtlich nehmen sollte, obwohl wir in einem alten WDR-Beitrag gefunden haben, dass es mitunter sehr unterhaltsam sein kann, wenn man diese Redensarten dann eben doch mal wörtlich nimmt.
Er ist ein Held. Der Star seiner Elf. Heute mussten die 421 Zuschauer allerdings lange auf die gewohnte Leistung von Müller 2 warten, denn sein Hintermann verfolgte ihn, vor allem während der ersten 45 Minuten, wie ein Schatten. Die besten Bälle wurden serviert. Er fand keine Verwendung dafür. Ebenso konnte er bis zur Halbzeit mit den saubersten Pässen, die ihm genau in die Gasse geschoben wurden, nichts anfangen. Die Reporter waren sich aber einig, dass er im zweiten Durchgang nur unfair vom Ball getrennt werden konnte. Der Hintermann ließ ihn selten los, stand ihm pausenlos auf den Füßen und ließ ihn sogar in der 68. Minute über die Klinge springen. Bereits 2 Minuten später ließ der Hintermann sein Bein stehen. Der Unparteiische gab einen Freistoß, der allerdings nichts einbrachte, weil ein langes Bein dazwischen war. Die Anhänger von Müller 2 bedauerten, dass ihm dauernd jemand an den Fersen klebte. Die Fouls waren nicht mehr zu übersehen und der Star musste ins Gras beißen. Erst in den letzten Minuten dieser aufregenden Partie, die über Sieg und Niederlage entscheiden sollte, besann sich Müller 2 auf seine spielerischen Fähigkeiten. Er spähte dann die kleinsten Lücken in der gegnerischen Abwehrmauer. Trotzdem glaubte niemand mehr an einen Erfolg. Aber Müller 2, taktisch klug, aus der Tiefe heraus kompromisslos angreifen und mit präzise nach vorne getragenen Steilangriffen, brachte dann doch noch in der 89. Minute den Ball im gegnerischen Kasten unter.
Wo wir gerade beim Thema Sprache sind. Es hat eine interessante Beobachtung gegeben in Aue in der zweiten Bundesliga am vergangenen Wochenende. Da hat Vereinspräsident Uwe Leonhardt über die Stadionanlage eine Ansprache gehalten. Man kann sagen, es war ein flammender Appell und sprachlich war das Ganze sehr beeindruckend. Wir hören einfach mal rein.
Wir geben unsere Bastion nicht auf, dafür kämpfen wir. Das Hauptziel ist der Verbleib unseres geliebten FC Erzgebirge Aue in der zweiten Bundesliga. Diesem Ziel wird alles unterzuordnen sein. Unsere Gegner werden und müssen wir ausschließlich durch Leistung strafen.
Durch Leistungsstrafen, Gegner. Wir fanden das schon beeindruckend. Wir haben aber gemerkt, dass man durch ein ganz klitzekleines akustisches Hilfsmittel den Text noch ein wenig beeindruckender machen kann.
Wir geben unsere Bastion nicht auf, dafür kämpfen wir. Das Hauptziel ist der Verbleib unseres geliebten FC Erzgebirge Aue in der zweiten Bundesliga. Diesem Ziel wird alles unterzuordnen sein. Unsere Gegner werden und müssen wir ausschließlich durch Leistung strafen.
Uwe Leonhardt war übrigens mal Kampftaucher in der NVA. Wie komme ich jetzt zum besinnlichen Thema Christbaumkugeln so schnell? Schwer. Ich mache es einfach. Wir haben euch ja angehalten, und diese Aktion gilt auch nach wie vor noch, eine Christbaumkugel, die wir euch als Vorlage anbieten auf der Website, nämlich dieser hier, www.zeigler.wdr.de. Auf dieser Website also könnt ihr diese Christbaumkugel euch ansehen und ihr könnt sie füllen mit Leben. Das haben auch einige unserer Zuschauer schon getan, zum Beispiel Familie Pleuß aus Basel. Erstaunlicherweise mit diesem Vorschlag hier, ein Tatzwart in diesem Fall. Dann haben wir Alex aus Stadtland gehabt mit dem Modell Generation Umbrella. Das ist einfach, sieht einfach nur gut aus. Und dann haben wir unter anderem die Kugel bekommen von den Zwillingen Steffi und Michaela, damals 3 Jahre alt. Steffi übrigens Werder-Fan, Michaela Hannover 96-Fan. Insofern sind sie wahrscheinlich die längste Zeit ihres Lebens Zwillinge gewesen seit diesem Wochenende. Wir suchen weiterhin interessante Vorschläge für Christbaumkugeln von euch und wollen das Ganze dann also auf unserer Website uns genauer zu Gemüte führen, was ihr so macht. Das war die 15. Ausgabe von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Die Website habe ich schon gesagt, mailen könnt ihr an zeigler@wdr.de. Und ich hoffe, dass wir uns dann zum letzten Vorrundenspieltag nächste Woche in alter Frische wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Ist mit.
This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way?
Was machst du? Und dann ich sage, was magst du? Na, und dann sag, wir sagen, wir wünschen alle einen guten
Weihnachten. Frohe Weihnachten. Das ist Paul. Ja. Paul, was machst du Weihnachten?
Ja, 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 gut, super. Ja,
okay, genau, super. Okay, ja. Sag mal, das ist Paul, das ist Aito. Ja, klar. Und okay. Was du machst, sag mal von mir. Und ist, ich komme nach, ich fliege nach Brasilien.
Ja.
Eine schöne Weihnachten. Und du?
Ja.
Perfekt.
Bisschen weiter bei dir, David.
Gut, so ist gut.